In der Schule beginnt jetzt wahrscheinlich gerade so ungefähr die 7. Stunde. Und wenn man einen langen Tag hat, dann wird ja der Sportunterricht auch gerne nach hinten gelegt. Also ich denke, die 7. Stunde um 2:05, das passt. Wir können wieder Sport machen. Und ob der Sportunterricht für die Schüler eher Qual oder Spielspaß bedeutet, das hing ja auch schon immer vom Lehrer ab, aber natürlich auch von den politischen Rahmenbedingungen. Bei den alten Griechen, da stand am Gymnasium die nackt betriebene körperliche Ertüchtigung sogar im Vordergrund, vor anderen Fächern übrigens. Und Turnvater Jahn, der ging mit seinen Leibesübungen vorrangig, eher noch so in Richtung Wehrertüchtigung. Reformpädagogen in der Weimarer Republik, die trieben der Turnstunde aber den Ernst aus und förderten erstmals den Spielgedanken im Sportunterricht. Die Nationalsozialisten gebrauchten beide Elemente in den Sportgemeinschaften des Kraft-durch-Freude-Programms. Der Potsdamer Sporthistoriker Berno Baro hat seine Doktorarbeit über das Thema Sport in der SS geschrieben. Für ihn pendeln die Ziele des Sportunterrichts bis heute zwischen dem knallharten Leistungsvergleich und der Teamgeistförderung samt Mitbestimmung der Schüler beim Spiel hin und her. Und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dr. Baro.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Friedrich Ludwig Jahn, so hieß er ja eigentlich, lebte bis 1852, hat selber das Abitur nicht geschafft und jeder kennt ihn als Turnvater Jahn. Was hat er bewirkt?
Also für das Schulturn direkt war er jetzt nicht als der Turnvater anzusehen. Er hat das Turn begründet, ganz klar. Aber für ihn war Turn im Prinzip Teil einer Nationalerziehung. Und da spielte, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Wehrertüchtigung eine ganz besondere Rolle. Weil er natürlich in der Zeit der französischen Besatzung unter Napoleon versucht hat, seine Zöglinge eben fit zu machen für den Kampf, für die Befreiung. Und da war natürlich Gehorsam und Disziplin was ganz, ganz Besonderes.
Das heißt militärischer Drill und es ging um Klappmesser und Liegestütze, oder wie kann ich mir den Sportunterricht vorstellen?
Sport beziehungsweise gab es in dem Sinne ja noch nicht, sondern das hieß in der Tat Turn und fand an den Schulen noch nicht statt. Jahn hat mit seinen Zöglingen auf der Hasenheide außerhalb der Schule geturnt und Turn war in der Zeit etwas, was weit über das hinausgeht, was wir heute kennen. Also das war nicht nur Turnen an Reck und Barren. Zum Turnen gehörte genauso alles, was wir heute als Leichtathletik bezeichnen, also Laufen, Springen, Werfen, Fechten, Übungen am Pferd, die wirklich nicht nur turnerisch waren, sondern eben auch in Richtung Reiten gingen. Gehörte alles zum Turnen. Auch Spiele waren Bestandteil des Turns.
Gab es denn vor Jahren schon irgendeine Form des Schulsports, wenn Sie sagen, dass es bei ihm noch nicht mehr Schulsport gab, wahrscheinlich dann ja auch nicht.
Es gab Ende des 19. Jahrhunderts in Philanthropinen, das waren so, ich sage mal, Musterschulen, kleinere Privatschulen. Dort gab es in der Tat schon Anfänge des Sportunterrichts, wenn man das so in Anführungszeichen sagen könnte. Und diese Philanthropen, also Menschenfreunde, kamen so aus dem Hintergrund der Aufklärung, waren sehr reformpädagogisch orientiert und der bis heute bekannteste Vertreter Gutsmuth, der wirkte eben am Philanthropien in Schnepfenthal und der hat mit seinen Schülern, das waren alles Jungs natürlich, aus der oberen Schicht, Adlige, höhere Bürgerliche, mit denen hat er schon systematisch Leibesübungen betrieben, die bei ihm allerdings Gymnastik hießen.
Jetzt wissen wir also, Turnvater Jahn war derjenige, der zumindest schon mal den Blick geschärft hat, dass es gar nicht verkehrt ist, wenn man einfach auch die Schüler und die Schülerinnen fit macht. Wie hat es sich denn dann weiterentwickelt? Also wie wurden seine Gedanken fortgeführt?
Also das Problem war, dass Jahn das Turnen stark politisiert hat. Also er hat eben über diese Turnbewegung auch gefordert, einen einheitlichen nationalen Staat, eine Verfassung und das war alles sehr revolutionär und hat im Prinzip dazu geführt, dass das Turnen bei der staatlichen Obrigkeit sehr, sehr suspekt blieb lange Zeit. Das kam dann 1820 sogar zu einer Turnsperre in Preußen, was eben auch dazu geführt hat, dass das Turnen erst relativ spät, Mitte des 19. Jahrhunderts, dann auch tatsächlich unter staatlicher Kontrolle an die Schulen gelangt ist. Allerdings nicht in dem nach dem Prinzip oder System des Jahnschen Turns, sondern man hat dort das Prinzip von Adolf Spies angewendet, für den eben auch Gehorsam und Disziplin sehr, sehr wichtig waren und der dieses Jahnsche Turn eben umgearbeitet hat in ein System, dass man das an den Schulen eben besser einsetzen konnte. Im Vordergrund standen da Ordnungs- und Freiübungen, wo eben auf Kommando die Schüler dann gleichartige Bewegungen machen konnten oder mussten und eben sehr militärisch exakt gedrillt viele Schüler auf Kommando eben bewegt werden konnten.
Also das klingt eher nach Exerzieren als nach Völkerball oder Volleyball spielen.
Genau, und diese Spielgedanken, die kommen im Prinzip erst mit dem Sport, der Ende des 19. Jahrhunderts dann aus England auch auf den Kontinent und nach Deutschland überschwappt, erst um die Jahrhundertwende kommen dann wirklich Spiele, sportliche Spiele verstärkt in den Unterricht, weil auch von Seiten der staatlichen Obrigkeit hat man erkannt, dass dieses starre, spießische Schulturnen im Prinzip zwar für Gehorsam und Ordnung sorgt, aber eben die Schüler nicht wirklich begeistern kann.
Das konnten mit Sicherheit dann die Nazis, eine Zeit, in der Sie sich gut auskennen. Sie haben Ihre Doktorarbeit zum Thema geschrieben, Sport in der SS. Aber wie war es in der Schule? Wurden da schon die ganz Kleinen auf Hochleistung gedrillt oder stand da auch der Spaß im Vordergrund?
Also im Nationalsozialismus hat man natürlich versucht, die Jugend über den Sport auch fürs System zu begeistern, das ist ganz klar. Aber die Nazis haben im Prinzip etwas gemacht, was schon seit der Jahrhundertwende und insbesondere auch in der Weimarer Zeit immer wieder gefordert wurde. Sie haben die tägliche Turnstunde eingeführt. Das heißt, wir haben ab 1937 fast flächendeckend im Reich 5 Stunden Leibeserziehung für die Schüler. Und die Art und Weise des Unterrichts bei den Nazis hat sich natürlich stark von dem in der Weimarer Zeit unterschieden. Diese reformpädagogischen Ideen, die in der Weimarer Zeit aufgekommen sind, die wurden natürlich im Nationalsozialismus zurückgedrängt. Wenn man sich die Lehrpläne anguckt und auch die Praxis in der Zeit des Nationalsozialismus, da standen ganz klar Prinzipien wie Erziehung zur Wehrhaftigkeit, zu Volk, Rasse und Führertum im Vordergrund, für Jungen wie für Mädchen. Also es ging da ganz klar in Richtung Instrumentalisierung, Ausbildung der Jungen, vor allen Dingen für den zukünftigen Krieg.
Und als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war, Deutschland geteilt wurde, wie hat sich der Sportunterricht dann in der DDR und in der Bundesrepublik weiterentwickelt und welche Einflüsse kamen noch von den Nationalsozialisten?
Bedingt durch die Instrumentalisierung des Sports und auch des Schulsports im Nationalsozialismus hat man natürlich von diesen Ideen sich ganz klar distanziert in beiden Hälften Deutschlands. Allerdings muss man für die DDR sagen, dass dort bereits nach kurzer Zeit, nach Vorbild der Sowjetunion, im Prinzip im System her ähnlich, vom Umfang her nicht vergleichbar mit den Nationalsozialisten, aber vom Prinzip her Leistungsgedanke, Wehrertüchtigung, diese Dinge wurden in der DDR wieder aufgenommen, abhängig natürlich vom Lehrer, wie stark das auch umgesetzt wurde, aber diese militärischen Ordnungsformen, Kommandosprache, wie man die eben im Nationalsozialismus hatte, auch die standen in den DDR-Rahmenlehrplänen und in der Bundesrepublik eben ganz anders. Dort besann man sich eben zurück auf die Weimarer Zeit, eher so auf reformpädagogische Dinge und der Föderalismus auch in der Bundesrepublik und dieses vielgestaltige Schulsystem, das kann man ja auch heute noch beobachten, das führte eben dazu, dass der Schulsport ganz stark abhängig ist vom Schultyp, von der Lehrerschaft. Das ist sehr, sehr pluralistisch.
Wenn wir auf den heutigen Schulsport zurückgucken oder beziehungsweise ihn heute uns anschauen und blicken dann zurück auf die Entwicklung, hat sich gerade in den letzten 10, 20 Jahren ein wirklich völlig neuer Sportunterricht durchgesetzt?
Völlig neuartig würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich bedingt auch durch die Entwicklung im Sport sehr viele moderne Dinge, die sich auch im Sportunterricht finden. Es gibt Trendsportarten, die im Sport zunehmend Berücksichtigung finden. Und insgesamt geht die Tendenz davon weg, wirklich Leistung zu erbringen im Sport, sondern mehr wird versucht, den Gesundheitsaspekt beispielsweise in den Vordergrund zu rücken oder eben diese übergeordnete Zielstellung, den Jugendlichen oder die Kinder zu lebenslangem Sporttreiben einfach zu bewegen, weniger diesen Leistungsaspekt in den Vordergrund zu rücken, was ich für sehr sinnvoll halte.
Sagt Dr. Berno Baro. Er ist Historiker an der Uni Potsdam am Lehrstuhl für Sportgeschichte. Mit ihm habe ich über die Entwicklung des Schulsports gesprochen, von Turnvaterjahren bis heute. Mehr zu unserem Tagesthema finden Sie zum Nachlesen und Nachklicken auf dradiowissen.de.